die hier sind, die Gott dir kommen möchten, die was mit Gott erleben möchten, die Gott erfahren möchten. Und mein Thema heute ist, Gott will dein Leben zu neuer Blüte, zu neuer Auflage, zu neuen Erleben führen. Das ist die Botschaft. Aber zuerst lade ich noch ganz herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Wir sind immer Freitag, Samstag 19 Uhr, Sonntag 10 Uhr und Mittwoch 16 Uhr hier. Morgen wird das Thema sein Amalek, der Feind aus der Wüste. Also, der Feind, was ist dieser Amalek? Das ist eine ganz tiefe Botschaft. Ich denke, das wird uns helfen, vieles zu verstehen. Warum ist in meinem Leben dies und jenes? Warum geht es mal auf und ab? Warum sind meine Hände schlapp? Warum schaffe ich das nicht, was ich schaffen sollte? Warum geht das Leben so schnell vorbei? Dann Fortsetzung eigentlich am Sonntag. Überwinde deine seelische Dürre oder Trockenheit. Weißt du, so ausgelaugt, schlapp. So, Gott bringt dein Leben zu neuer Blüte. Du kannst also Christus ganz neu erleben, wenn du willst. Also das ist die Einladung, die Botschaft, die wir haben. Also egal was passiert, du kannst wieder ganz von vorne anfangen bei Gott. Ganz mit Null, mit nichts. Das ist das Schöne dabei. Egal wo du gelandet warst oder was in deinem Leben passiert ist oder wie du aufgestanden bist, mit falschem Fuß vielleicht heute Morgen, Gott kann dein Leben ganz neu wieder, den ganzen Tag ganz neu gestalten. Im Jesaja 43, das ist mein Ausgangswort, Bibelwort, Jesaja 43, Vers 18, da heißt, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Also vergiss die Vergangenheit, vergiss gestern, vergiss, was gewesen ist. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, spricht der Herr. Jetzt wächst es auf und ihr erkennt es noch nicht. Aber ich mache einen Weg mitten in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ich mache was Neues, sagt der Herr. Ich fange was an. Hier, ich mag zum Beispiel die Geschichte vom Lazarus. Der stinkt schon, ist schon verwest. Leute haben schon die Trauerfeier abgeschlossen. Die Klageweiber sind nach Hause gegangen. Und dann kommt Jesus und weckt ihn wieder ganz von vorne auf. Und der wird wieder hergestellt. Also Gott fängt was Neues an. Wiederherstellung ist die Botschaft der Bibel. Und Lazarus hat eigentlich schon aufgehört zu leben. Und Gott hat ihm eine neue Chance gegeben. Und die Leute kamen und wollten hören, Lazarus, wie war damals, als du so im Jenseits warst? Hast du Blumen gesehen? Hast du Engel gesehen? Warst du am Thron Gottes? Was hast du erlebt so im Jenseits? Menschen, die also schon stinken, schon drüben waren und schon verwest waren und dergleichen. Also bemühe dich nicht, er ist schon gestorben. Das ist die Geschichte. Jesus weckt solche Leute auf. Und der kann was erzählen. Der kann was zu berichten. Vielleicht war seine Geschichte bisher auch so langweilig. Was hat er schon Großes erlebt da in Bethanien? Ab und zu mal kam jemand vorbei. Bethanien, ein Armenhaus. Also praktisch, da ist nicht viel passiert. Aber jetzt, wo Jesus in sein Leben getreten ist, wo Jesus ihn aus dem Grab geholt hat, ist was ganz Neues passiert. In der Bibel heißt es einmal, er gab mir Schönheit statt Asche. Trauer nahm er weg und gab mir Freudengewänder. Das ist Jesus, was er tut. Gott schafft Schönheit in unserem Leben. Er kann dein Leben zu neuer Blüte bringen, auch wenn du schon alt und grau geworden bist und abgekämpft und müde und matt. Dein Leben kann von vorne anfangen. Weißt du, Gott lehnt niemand ab. Der verachtet niemand. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott fragt nicht, wo kommst du her? Oder wie die Leute dich beurteilen. Nein, Gott schaut dich an und er sieht dein Herz. Und er sieht, ob du ehrlich bist, aufrichtig bist, suchen bist, fragen bist. Gott liebt jeden Menschen ausnahmslos. Weißt du, er hat für jeden Einzelnen himmlische Gedanken, positive Gedanken. Das ist Gott. Und er will nicht, dass du ruiniert bist und am Boden kriechst und auf alle vier krabbelst und so recht und schlecht. Nein, Gott will, dass du fröhlich bist. Und er zog fröhlich seine Straße weiter. Es gibt so viele traurige Menschen, die also nichts zu lachen haben. Gott will dein Leben zu neuer Blüte bringen. Diese Botschaft, die hat Gott mir aufs Herz gelegt. Zumindest das Stichwort, ich will wieder was ganz Neues schaffen. Das Alte vergeht, vergiss das Alte. Denk nicht mehr an das Vorige. Wir denken so gerne an früher. Ach, früher, damals, als ich noch so und so war, da war das Leben noch schön. Nein, das Schönste, das Beste kommt noch für uns. Das Beste kommt noch. Gott will dein Leben verstärken. Der will dich erquicken, er will dein Leben verschönern, er will dein Leben bereichern. Er stellt dein Leben auf eine neue Basis. Du sollst nur mitmachen, nur dabei sein und einfach deine Bestimmung entdecken. Wozu bin ich geboren? Was hat Gott in meinem Leben sich vorgenommen? Viele haben ihr Leben abgeschrieben, so in unserer Gesellschaft. Wenn du nichts mehr leistest, in die Rente gehst und so weiter, ja, dann bist du Schrott. dann bist du altes Eisen und so weiter, du nichts mehr gebrauchen so recht. Nein, da fängt oft das Leben richtig an. Wenn ich mir anschaue, Adenauer, mit 70 war er noch Bundeskanzler und hat noch weitergemacht. Also Alte können noch etwas schaffen. Die müssen sich nicht ins Altenheim sich begeben. Gott will dein Leben neuen Inhalt geben. Schau nicht auf dein Alter, schau auf Gott. Weißt du, in der Bibel wird uns eine Geschichte erzählt vom Stab Aarons, mit diesem Stab, was er das Wasser geteilt hat und vom Pharao da die Plagen gebracht hat. Irgendwo haben sich die Leute mal gezankt und dann sagt Gott, ich werde Recht schaffen. Bringt alle Stäbe zusammen und dieser Stab Aarons, ein alter Stab, der fing an zu blühen. Plötzlich blühte und fing an Frucht zu tragen. Es wurde ein Mandelbaum. Also da kam das Alte wieder hervor. Und es ist schön, wenn Gott anfängt, unser Leben neu zu gestalten, neu Dinge hervorzubringen, wo du gar nicht gedacht hast, dass das in dir drin steckt. Wenn Gott diesen alten Stab zum Grünen bringt und Blühen bringt und Frucht bringen schafft, das kann es doch aus dir, du alter Stecken, du alter Stab, du altes Holz, aus dir kann er was machen. Also Gott kann aus uns was machen, wenn wir nur ihm die Erlaubnis geben. In der Bibel wird eine Geschichte erzählt und da ist der Kaleb, die sind im gelobten Land und Kaleb hat Hebron zugeteilt als seine Heimstadt bekommen. Und aber natürlich, dass nur Hebron allein, die Stadt, reicht ihm nicht aus. Er möchte auch die oberen Quellen und die unteren Quellen und so weiter. Und dann sagt er, gib mir zu Josa, gib mir dieses Gebirge. 80 Jahre alt war er und bittet Gott um dieses Gebirge. Gib mir dieses Gebirge. Ich bin immer noch so stark, wie ich damals war, vor 40 Jahren, als ich aus Ägypten auszog. Ich bin immer noch so stark. Gott kann uns neu berufen, neu einsetzen, neue Aufgaben geben. Wir müssen nicht resignieren und zurückziehen und sagen, was ist mein Leben? Wozu bin ich eigentlich da? Was will der liebe Gott? Nein, der will etwas von deinem Leben, will dein Leben gestalten, wieder ganz neu, eine neue Auflage. Siehe, es ist alles neu geworden. Ist das wirklich wahr oder spielen wir nur Religion? Die Frage ist, sind wir nur religiös oder dass wir sagen, ja, lieber Gott liebt uns und jetzt warten wir auf den Himmel. Nein, Gott will uns auch hier auf dieser Erde gebrauchen. Dein Wille geschehe hier auf dieser Welt und dieser Erde. Auch wenn du nicht mehr so stark äußerlich bist, gesundheitlich bist, Gott kann dich auch als Kranken gebrauchen. Weißt du, in uns stecken Kräfte drin. Gott kann dich als armen Bettler gebrauchen. Gott kann dich gebrauchen als unfähigen Menschen. Denn das, was töricht ist, was nichts ist, das hat sich Gott erwählt. Gerade mit alten Eisen macht Gott was Neues. Gott ist ein guter Schrottverwerter. Also er kann was aus jedem Einzelnen was machen. Also die größten Wunder geschehen oft in der Stille, wo unmerklich, wo man gar nicht dran denkt, was da alles so rauskommt. Heutzutage, wenn du nichts mehr leistest, bist du abgeschrieben. Aber bei Gott gilt nicht diese Leistungsreligion. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig und Gott will seine Kraft in uns offenbaren. Gottes Kraft in uns. Pass auf, was dann passiert, wenn Gott anfängt zu arbeiten, dann bist du voller Energie, voller Dynamik, voller Elan. Entdecke deine Kraft in Gott. Entdecke diese Kraft und du wirst plötzlich merken, was alles so in dir drin steckt, wozu du überhaupt fähig bist. Weißt du, und es ist höchste Zeit, dass dein Leben eine ganz neue Auflage bekommt. Du hast lang genug so dahin vegetiert, dich für dieses geopfert und für jenes dich aufgeopfert, für dies und jenes dich eingesetzt. Du solltest jetzt eine aufblühen, wie eine Rose, aufblühen und natürlich auch Frucht tragen. Nach der Bibel muss man Kraft empfangen und dann die Kraft rauslassen. Und dann diese Kraft einsetzen und gebrauchen. Wir brauchen also energiegeladene Menschen, die diese Kraft haben und sagen, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Mit meinem Gott vollbringe ich Taten. Mit meinem Gott schlage ich die Riesen. Mit meinem Gott gehe ich durchs Wasser, gehe ich durchs Feuer. Mit meinem Gott gehe ich durch den Tod, durch die Hölle. Also ich lasse mich nicht aufhalten. Christen lassen sich nicht aufhalten. Und deshalb, wir sollten uns die Kraft Gottes aneignen und die Kraft Gottes ausleben. Dann neue Freude. Wir sollen neuen Frieden bekommen. Vielleicht ist da eine Freude und alles so verflogen, schon vergangen, verbraucht, verarbeitet. Aber Gott sagt, ich will was Neues schaffen. Vergiss es, das Alte. Denk nicht mehr an das Frühere, an das Vorige. Weißt du, damals mit 20, mit 40, mit 50, mit 60, mit 70, mit 80. Ja, damals. Vergiss, was alles damals war. Gott ist heute, hier und jetzt und will uns was tun. Deine Wüste soll wie ein grüner, blühender Garten sein, wie der Garten Eden. Das soll deine Lebenswüste, dein Leben sein. Im Psalm 32 sagt Gott, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln solltest, und ich will mit meinen Augen dich leiten und dein Leben soll dir gelingen. Gelungenes Leben. Die Frage ist, gelingt dir das Leben? Klappt es? Funktioniert es? Wenn nicht, hör gut zu jetzt. Der Herr kommt gewaltig nach Jesaja 40. Er kommt durch die Wüste, macht Bahn dem Herrn, der da kommt mit Macht. Wir sollen uns nur Gott öffnen. Und wenn wir uns Gott öffnen, himmlische Kräfte erfüllen uns. Göttliche Kräfte erfüllen uns. Und wir lernen, aus der Fülle Gottes zu leben. Nicht mehr, dass ich was mache, sondern Gott macht es mit mir. Ich bin nur sein Mitarbeiter. Ich bin sein Werkzeug, sein Handlanger. Gott handelt und wenn er wirkt und sich in meinem Leben manifestiert, dann überbitten und verstehen. Ich kann es gar nicht fassen. Mich armen Tropf, mich armes Würmlein, mich gebraucht er, mich benutzt er, was er alles aus einem machen kann. Gott handelt, wenn wir nur ihm gehorchen. Denk an den kleinen David. Dieser kleine David, der geht auf diesen riesen Goliath zu und sagt, mit meinem Gott schlage ich dich. Du sollst nicht vor deinen Problemen resignieren. Dein Leben sollte nicht nur von Problemen umgeben sein, von Bergen und Hoffnungslosigkeit, Aussichtslosigkeit. Nein, dein Leben soll umgeben sein von der Herrlichkeit Gottes. Mit meinem Gott schaffe ich's. Er macht aus Wüstensand Gartenland. Das kann Gott machen. Der kann das verwandeln. Denk nur an die Neuschöpfung. Am 1. Mose 1, Vers 1 oder Vers 2. Und Gott sprach, es werde Licht. Wenn Gott anfängt, in deinem Leben zu reden, sich zu offenbaren und zu handeln, plötzlich wird es Licht, plötzlich wird Freude, plötzlich wird Dynamik in deinem Leben kommen. Unser Gott macht alles neu. Ist das nicht schön? Nicht wunderbar? Er macht alles anders, manchmal auch ganz ungewohnt, unser Leben. Also zur neuen Blüte. Du solltest gespannt sein, was aus deinem Leben alles wird. In 5. Mose 8, Vers 2 und 3, Gott führt seine Kinder in die Wüste. Also dort will er sich offenbaren. Aus Wüstensand macht er Gartenland. Freu dich. Hier bekommst du in der Wüste, wenn du, so wie die Israeliten damals, sie kamen in die Wüste und dachten, das sollen wir jetzt Gott begegnen, das sollen wir ein Fest feiern, da ist doch gar nichts da. Und gerade wo nichts da ist, da passiert was. Weil Gott gegenwärtig ist. Gott braucht da nicht große Kathedralen, Kirchen oder große Tempel. Gott ist da, wo nichts ist. Mit nichts fängt Gott was an. Stell dir mal vor, mit nichts. Und dort begegnet in der Wüste, der Herr gibt den Israeliten das Gesetz, versorgt sie 40 Jahre mit Manna, 40 Jahre mit Wasser, versorgt sie mit allem, was sie brauchen. Sie leben wie Könige. Das haben die Könige, nicht mal die Ägypter gehabt. Komplette Klimaanlage des Tages als Wolkensäule und des Nachts als Feuersäule, also warm und dann die richtige Temperatur. Das hat Gott alles in der Wüste gemacht für die Kinder Israel. Und die sind wie Könige durch die Wüste gegangen. Macht Bahn, dem da kommt. Der Herr ist in der Wüste. Wenn du Gott suchst, such nicht, wo was los ist, sondern such Gott, wo nichts los ist. Gerade da, wo nichts los ist, ist Gott gegenwärtig. Und das ist meine persönliche Erfahrung. Ich gebe etwas weiter, was ich in den letzten 40 Jahren meines Lebens erlebt und durchlebt habe. Da, wo nichts zu hoffen war, ist Hoffnung. Da, wo nichts passiert, passiert was. Gerade in der Wüste ist Gott gegenwärtig. Wüste ist ein ganz extremer Ort. Ein einsamer Ort. Also in der Wüste bist du ganz allein, da hörst du deinen Pulsschlag sogar. In der Wüste passiert all das Große. Ich denke nur, Jesus wurde in der Wüste geführt und Paulus kam in der Wüste und Moses war in der Wüste. Alle Heiligen irgendwo haben Gott in der Wüste erlebt, an diesem einsamen Ort. Sie konnten allein mit Gott reden. Weißt du, da ist kein Fernseher da, da ist kein Computer da, ist kein Telefon da, da sind keine Schwätzer da. Weißt du, da kannst du ganz allein mit deinem Herrgott reden. Das ist Wüste. Du kannst ganz allein sein mit Gott. In der Wüste spürst du nur dich selbst. Und in der Wüste bist du nur auf dich selbst gestellt. Und genau das ist, was Gott in deinem Leben wirken möchte, zu neuer Blüte, wo du einfach auf dich selbst gestellt bist. In der Wüste, da kannst du niemanden fragen oder schnell anrufen oder den Herrn Doktor rufen oder irgendwie dich an jemand wenden. Nein, in der Wüste bist du Mutterseelen allein. Jetzt stehst du da, entweder kommst du durch oder verreckst. In der Wüste kannst du niemand groß zu Rate ziehen. Da musst du selber Wasser finden. Da musst du selbst gucken, wie überlebe ich, womit überlebe ich. In der Wüste musst du hart sein, musst das Leben hart nehmen. Das sind Extremsituationen, große Hitze. und große Kälte, das ist Wüste. Und hier beweist sich, was dein Glaube wert ist oder wozu dein Glaube da ist. Weißt du, brauchst den Glauben, im Schlaraffenland brauchst du keinen Glauben. Da fliegen die Hähnchen dir in den Mund zu. Du musst nur einfangen. Aber in der Wüste, da ist kein Schlaraffenland. Aber die Wüste kann zum Schlaraffenland werden. Denn die Israeliten haben die Wachteln eingefangen und gegessen und getrocknet und gegessen. Oder das Manna aufgelesen. Das war fast wie ein Schlaraffenland, die Wüste. Aber das muss man machen. Das muss man erleben. In der Wüste erscheint alles ziellos, sinnlos, zwecklos, nutzlos. Für was racke ich mich da ab? Das ist die Wüste. Und in der Wüste erlebt man meistens Fata Morganas. Ja, ich komme an die Quelle und dann, wenn du dort bist, wo du glaubst, was die Quelle ist, da ist nichts gewesen. Und das, da lernst du, frei zu sein von Sinnestäuschung. Dann sagst du, ich verlasse nur das, was ich sehe und nicht, was ich fantasiere. Da kristallisiert sich der echte Glaube raus und kein Fata Morgana. Viele Christen laufen nur nach Fata Morgana. Also, der Herr ist mir erschienen. Wenn du genau hinguckst, war niemand. Da war vielleicht ein Spatz, der vorbeigeflogen ist. Ja, der Herr ist mir erschienen. Nein, weißt du, wenn der Herr dir erscheint und der Herr dir begegnet, bist du total umgekrempelt, bist nicht mehr derselbe. Bist ein anderer Mensch. Da springst und läufst und arbeitest und redest ganz anders. In der Wüste erlebt man seine eigene Versuchung. Weißt du, da kommt dein eigener Teufel zu dir. Dein Teufel. Und dein Gott, beides, da wirst du konfrontiert. In der Wüste, da wirst du auf dich gestellt, da wird dir jede Sicherheit genommen. In der Wüste, wenn ich 1. Mose 16, Vers 1 bis 3 lese, da wirst du geläutert. In der Wüste, da wirst du erschreckt, erschreckst dich vor dich selber, erschreckst dich vor der Nacht, da graut es dir. Als wir in der Wüste Juden, da mal mit unserer Gruppe waren, mein Sohn, der wollte einfach mal in der Wüste mal eine Nacht zubringen. Und dann die Jungs, die dabei waren, die sind dann in die Wüste gegangen. Ich habe gesagt, nehmt Messer mit, nehmt Taschenlampe mit und so weiter. Und die können in der Wüste übernachten. In der Wüste, du, die sind nach Hause gekommen. Die kamen um Mitternacht nach Hause, wir wollen lieber im Hotel schlafen, statt in der Wüste. Da sind Schakale gekommen. Das ist das ganze Ungeziefer, der Boden hat sich bewegt. Da ist er ihnen hören und sehen vergangen in der Wüste. Die Wüste lebt nachts. Weißt du, und du musst lernen, jetzt in der Wüste nachts zu leben. Das ist eine Extremsituation. Deine Albträume, die Schakale, die dann kommen, die dich dann überfallen anscheinend und an dir rumschnuppern. Und dann irgendwo so ein Kriechtier. In der Wüste ist die Versuchung da. Und dann kommt auch der Teufel. Bist du Gottes Sohn? Bist du ein Christ? Bist du ein Jünger Jesu? Bist du ein ganz geisterfüllter Mensch? Bist du ein Christ? Dann sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Weißt du, dann hast du Machtgelüste, willst Autorität einsetzen, geistliche Kriegsführung. Und da klappt nichts. Und dann sagt Gott, beruhige dich, bleib normal, komm runter. Oder dann kommt der Teufel wieder mit anderen Gedanken. Da ist ein Turm, steig rauf und spring runter. In der Wüste werden wir auch von Gott beschenkt. Mit Übernatürlichem. Denk an das Manna. Denk an viele andere Dinge. In der Wüste wurde Jesus erprobt. In der Wüste Berlins wirst du erprobt. Oder Wüste Deutschlands. Das ist auch nichts anderes als nur eine Zementwüste. Nur Beton, Häuserblocks und Teer. Und so weiter. Und da merkst du, wo du überhaupt lebst. In Berlin. Du denkst nicht, das ist Schlaraffenland. Weißt du, da sind die Ausländer da, da sind die Deutschen da, da sind die Polen da. Als wir nach Berlin zogen, plötzlich will ich mein Auto, fahre ich los und plötzlich werde ich von der Polizei angehalten. Sie fahren ohne Nummernschilder. Meine Nummernschilder waren geklaut. Am anderen Tag waren mein Spiegel abmontiert. Und dann konnte ich auf dem Polenmarkt mir den Spiegel wieder zurückkaufen. Und so, dass ich gesagt, wie reicht's? Dann habe ich das zweite Auto verkauft und gesagt, lieber laufe ich zu Fuß und habe nur eine Garage und auch wieder Garage eingebrochen und. Sogar aus einem eigenen Keller und ein teures Fahrrad von meinem Sohn für 1200 D-Mark damals geklaut in der Garage im Keller. Dann habe ich gefragt, wie sind die da reingekommen? Denkt nicht, dass die Wüste so schön, Berliner Wüste so schön ist. Das ist kein Garten Eden. Wir warten auf eine Stadt, deren Baumeister Gott ist, wo keine Diebe, keine Räuber, kein Schmutz, kein Dreck und nichts ist. Also hier lernst du jetzt fest zu sein. Und dann muss ich meinen Sohn beruhigen. Dann habe ich gesagt, beruhige dich, wir kaufen ein anderes Fahrrad. Nächstes Mal versichern wir unsere Fahrräder. Weißt du, da musst du durch Krisen durchgehen. Du wirst geschliffen, du wirst bearbeitet. Und aus unserem Keller konnte nur jemand stehlen, das Fahrrad, der Zugang zum Keller hatte. Oder war der Keller nicht abgeschlossen. Und hier beginnst du innen und äußerlich fest zu werden und zu sagen, ach, dieser Plunder, weißt du, das ist auch nur Schrott. Wir müssen uns von diesem Schrott trennen. Jeder Heilige hat diese Innerlichkeit gelernt in der Wüste, in der Abgeschiedenheit, mit Gott allein zu besprechen. Da redet man mit Menschen nicht mehr. Du kannst dich auf Menschen nicht mehr verlassen. Wenn du in der Wüste bist, kannst du dich nur auf Gott allein verlassen. Da siehst du nur die Sterne. Ich bin mal bei den Beduinen im Zelt gewesen, mal in der Sinai-Wüste. Und das war schon interessant. Natürlich für Touristen war das alles, aber trotzdem. Aber es waren echte Beduinen. Und dann hat er gesagt, dieser Beduinen-Scheich hat mir erzählt, dann, weißt du, wissen Sie, früher sind wir nach den Sternen gegangen. Heute gehen wir nach Kompass und UPS und so weiter. Aber früher sind wir nach den Sternen gegangen. Unsere Vorfahren, geh den Stern, nimm diesen Stern. Und wenn du den Stern gesehen hast, geh dann zur Rechten zum Stern sowieso. Und die sind nach den Sternen gegangen. Da musst du dich nach den Sternen orientieren. Deshalb verstehe ich Abraham. Zähl mal die Sterne. Und so zahlreich wie Sterne, so zahlreich soll deine Nachkommen sein. Hier wächst der Glaube. Hier wächst Vertrauen zu Gott. Und in der Wüste lernst du Gott vertrauen. Und deshalb, alle Religionen sind irgendwo aus der Wüste gekommen. Ob jetzt Islam ist oder Judentum ist oder Christentum ist, alles kommt irgendwo aus der Wüste, diese Religion. Und da lernst du, einen Vater zu haben, einen Gott, dem du zu vertrauen kannst. Das wahre Leben beginnt also in der Wüste. Da hast du kein Handys, kein CD-Player oder sonst etwas, worauf du dich verlassen kannst. Da bist du froh, wenn du ein paar Tropfen Wasser hast. Weißt du, in der Wüste, da gibt es keine Bibel mehr. In der Wüste musst du deine Bibel im Herzen haben. Musst du das Wort Gottes in deinem Herzen haben und an Gott glauben und vertrauen. In der Wüste, da gibt es keine Andachtsbücher. Du kannst gar nicht den ganzen Ballast mitschleppen. Also, und da musst du mit Gott reden, kommunizieren, mit Gott Gemeinschaft haben und suchen. Da bist du allein auf dich gestellt. In der Wüste, da ist ein Vakuum da und die Leere da. Entweder verhungerst oder hältst durch und lernst hart zu sein zu dir selber in der Wüste. Weißt du, da hörst du nur die Stimme deines Herzens und die Stimme Gottes. Und dann musst du Vertrauen lernen. Und hier wird etwas gebildet in der Wüste. Da wird Abhängigkeit entwickelt. Abhängigkeit zum Schöpfer. Und dann merkst du, was du alles draußen in Ägypten oder draußen in Deutschland gehabt hast. Wenn du so in der Wüste bist, hast gar nichts. Bist blank, bist leer. In der Wüste lernst du mit Gott zu wandeln. Lernst Gott kennenlernen. Und dort wird Gott einstudiert. Paulus sagt, ich war in der Wüste Arabiens. Also auch in dieser Wüste dort irgendwo in Saudi-Arabien oder das Ähnliche. Dort hat er in der Wüste gelernt und dann habe ich es vom Herrn empfangen. In der Wüste, weißt du, da kannst du mit Gott reden und Gott kann dir offenbaren und Dinge aufschließen und erschließen. Die wahre Segenstätten liegen alle in der Wüste, ob du es glaubst oder nicht. Ich möchte die Wüste schmackhaft machen. Du musst das natürlich nicht irgendwo in die Wüste Sinai gehen oder in die Sahara oder irgendwo in die Wüste Gobi. Nein, du hast eine Wüste hier zu Hause. Du hast eine Wüste hier zu Hause. Im Sandkasten. Da kannst du angucken, wie Wüste aussieht. Du lebst in einer Welt, obwohl du ringsherum so viele Leute hast und bist doch einsam. Bist einsam. Du kannst in der Masse sein, dicht gedrängt, dass du sogar den anderen spürst, aber bist doch einsam, denn wer versteht dich schon? Wer kann auf dich eingehen? Und dann musst du lernen, allein auf dich zu schauen, dass du selber durchkommst, recht und schlecht. Weißt du, und da wird dir vielleicht das Letzte noch genommen, da rempelt dich einer an und da rempelt dich einer an und da schubst dich einer und da legt einer, stellt dir dann das Bein und da gibt einer auf dem Deckel was. Weißt du, du wirst misshandelt und gedrückt und getrieben und du weißt gar nicht, was mit dir passiert. So, in der Masse. Du denkst ja, in der Masse, da gehe ich auf. Nein, da gehst du unter. In der Wüste kannst du dich richtig entwickeln. Gott fragte den Teufel, als er Jesus begegnete. Weißt du, Gott, er fragte, was willst du jetzt mit dem Jesus machen? Ich werde ihn versuchen, ich werde ihn zu Fall bringen. Und ich werde ihn angreifen. Und hat ihn angegriffen. Weißt du, der Teufel ist reell in der Wüste, wenn du allein bist. Und Geschwister und Freunde, das ist wirklich eine ganz ernste Sache. In der Masse ist man nichts. Und wenn man allein auf sich gestellt ist und Gott nicht hat, ist man auch nichts. Ist man auch nichts. Da kommen die blödesten Gedanken. Blödesten Gedanken. Ich weiß gar nicht, ob du schon mal irgendwo dich hingesetzt hast auf einen Stein oder irgendwo auf dem Berggipfel warst oder irgendwo an einer einsamen Stätte. Da schießen die Gedanken durch den Kopf. Da denkst du an alles Mögliche. Aber du bist auch Gott nahe. Deshalb, wenn ich richtig anfange zu beten und zu glauben und Gott zu vertrauen, mache ich meine Wüste durch. Zuerst, das erste Mal, da wird geplänkelt. Da kommt alles Mögliche auf einmal und ich weiß nicht, war das der Herr, war das Gott und so weiter. Aber dann, wenn sich das geklärt hat, wenn du die Gedanken sortiert hast und geordnet hast, dann kristallisiert sich die Wahrheit raus und dann kannst du erst mit Gott sprechen. Moses hat zu Pharao gesagt, lass mein Volk 3 Tage in die Wüste gehen. Du brauchst also 3 Tage bis Wüstengang, bis du endlich mal ein Fest mit Gott feiern kannst, bis du endlich mal allein bist mit dem Herrn. Bis du Gott hörst und sonst niemand mehr. Du weißt vielleicht gar nicht, wie dir zugeht manchmal, wenn Gott es erlaubt, dass du in der Wüste geführt wirst. Und Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Stell dir mal vor, Jesus, der Sohn Gottes, wurde vom Heiligen Geist, erfüllt vom Heiligen Geist, getauft, frisch getauft, wird in die Wüste geführt und ist bei den wilden Tieren. Und dann sitzt er da, 40 Tage in der Wüste, nach der Taufe, nach der Segnung, nach der Herrlichkeit, eine Stimme vom Himmel. Weißt du, große Dinge hat er erlebt und dann kommt diese Wüstenerfahrung. Gott will, dass dein Leben neu aufblüht. Und weißt du, warum Gott dich in die Wüste führt? Weil er mit Null anfangen möchte. Weil er mit nichts ganz von vorne anfangen möchte. Einfach von klein an, von A und dass du das ABC lernst. Und Jesus, sein Leben beginnt in der Wüste aufzublühen. Bisher war er nur in Nazareth, in die schöne, grüne Gegend, am See Genezareth, wunderbar. Also Nazareth ist eine schöne Stadt, also liegt auf dem Berg, grün alles, da gibt es den See Genezareth, da sind Fische in der Nähe. Also alles wunderbar, da ist Kana, da sind Weinberge. Aber Gott hat ihn in die Wüste geführt und jetzt beginnt sein Leben eine neue Auflage. Der Heilige Geist bringt ihn dorthin und lässt ihn dort werden. Der Heilige Geist bringt uns in Zustand, wo wir dann allein mit Gott sein können und Gott vertrauen können. Ein Wort Gottes kommt plötzlich zu uns und dann fängst du an zu meditieren. In der Wüste kannst du meditieren, da hast du Zeit, da hast du die Möglichkeit. Du musst nur aufpassen, dass dein Verstand nicht durchbrennt. Das ist in der Wüste diese Hitze. Du brauchst einen schönen, stattigen Platz, am besten eine Höhle irgendwo oder in einer Oase, egal wo. Aber Gott führt dich. Schon an diesen richtigen Plätzen. Die Kinder Israel waren an 42 verschiedenen Plätzen, wo sie sich gelagert haben, wo Gott sich ihnen offenbart hat. Jedes Mal was Neues. So eine Oase. Ist so Hoffnungsblick. Da denkst du, das ist schön hier. Und trotzdem sagt dann der Herr, lass uns weiterziehen. Das ist nicht alles. Das ist noch nicht das Ende. In der Wüste haben die Erzväter Brunnen gegraben. Und diese Brunnen sind sehr tief. Ich denke nur Abraham und auch Isaac haben Brunnen gegraben für ihre Herden. In der Wüste hat Gott versprochen, Ströme lebendigen Wassers. Ich will eine Quelle schenken euch und so weiter, dass Ströme fließen, dass die Wüste blüht. Gott kann auf übernatürliche Art und Weise unser Leben in einer unnatürlichen Situation zum Blühen bringen. Unnatürlich. Wenn ich nur an die Lotusblume denke, die Blume der Ägypter, Ägyptens, so eine Lotusblume blüht in einem Tümpel. Dort blüht sie am schönsten, diese schöne weiße Blüte, Lotusblüte. Weißt du, Gott kann unser Leben in den dreckigsten Umstände, Zustände schön gestalten. Er gab mir Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauer, Salbung, Segen und so weiter. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 13, und das müssen wir alle lernen, dass wir in ihm leben lernen. Nur noch in ihm, nur noch in Gott. In der Wüste lebst du nur in Einklang mit Gott. Da lebst du sehr gut. Und alles fängt in unserem Herzen an, dass du mit dem Herzen denkst, oft mit dem Herzen reagierst, mit dem Herzen handelst, mit dem Herzen dich entscheidest, alles nach dem Herzen. Dann kannst du nicht mit dem Kopf entscheiden und sagen, jetzt gehen wir den Weg geradeaus. Nein, dein Herz, du musst diese inneren Impulse auffangen, die inneren Signale. Und unser Herz empfängt göttliche Signale. Und da beginnt der Himmel in uns zu schlagen. Dann siehst du plötzlich einen Stern. Und wir sahen seinen Stern, so heißt es von Weisen. Entweder erobern wir die Wüste oder die Wüste erobert uns. Und jetzt bist du auf dich gestellt und jetzt geh mal durch die Wüste. Wir waren mal in Negev und das war interessant. Ich wollte unbedingt in diese Oase, es war keine Oase, es war zuerst mal eine Ruinenstadt. Aber dort war ein Professor, den ich hier aus Berlin die Familie kennengelernt habe. Ich habe mal eine Beerdigung gehalten und hat die Tochter erzählt, unser Vater ist also in der Negev-Wüste und hat etwas aufgebaut dort, etwas Wunderbares. Und zwar, wollte beweisen, dass man ohne Brunnen und ohne Flüsse und ohne Ströme in der Wüste Wasser produzieren kann und Gärten anlegen kann und halten. Und dann hat er Steine so hingelegt und dann einfach Leitungen geschaffen, sodass das Kondenswasser, das hat er verwendet für seine Gärten. Und da blühte, die Oase blühte, wo er da aufgebaut hat. Ein Professor war, der hat was ganz Neues entwickelt, wo uns einfach aus der Luftfeuchtigkeit und Kondens und Wärme und Kälte, dass man einfach in der Wüste lebt. Aber der Mann ist hart gewesen, hart in sich selbst. Sagt, hier habe ich mit nichts angefangen, keiner wollte mir was glauben, dass sowas möglich ist. Aber in meinem Kopf war das drin. Ich will die Wüste zum Blühen bringen. Und das hat er gemacht. Und sein Werk geht weiter. Also entweder eroberst du die Wüste oder die Wüste erobert dich. Entweder du resignierst und sagst, es hat keinen Zweck hier, aber der Mann hat an sich selbst geglaubt. Der sagt, hier haben Leute früher gewohnt, die müssen ja irgendwo Wasser herbekommen haben. Der hat also eine Vision gehabt. Menschen, die keine Vision haben, die schaffen nichts und bringen auch nichts zustande. Deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, dass wir eine Vision haben, auch in der Wüste. Nicht nur Fata Morganas, dass wir den nächsten Brunnen sehen, die nächste Stadt oder den nächsten See. Nein, wir sehen die Möglichkeiten, die da sind. Und in der Wüste ist Wasser A und O. Wer das hat, der kann leben, der kann überleben. Gott, du bist die Quelle meines Lebens, hat David gesagt, in der Wüste. Du kannst also in der Wüste Berlins, in der Wüste unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert, du kannst überleben, wenn du die Gegenwart Gottes in dir hast. Du weißt, Gott ist mit mir, egal was die Leute sagen, wie die Umstände sind. Dein Geist ist gestillt durch Gottes Gnade und Gottes Liebe. Gott ist diese unversiegbare Quelle des Lebens. Psalm 77, als die Wasser Gott sahen, fingen sie an zu beben. Weißt du, plötzlich die Wasser, die plötzlich kommen, sie brechen auf, Quellen in der Wüste. Das Grundwasser zittert. Und in der Wüste ist was los, wenn du dort der Sache hingibst, dich widmest. Und das habe ich an diesem Mann gesehen, als der sich so hingegeben hat. Und er war überzeugt von seiner Idee und sagt, sehen Sie, was ich schon geschafft habe hier. Du musst an dich selber glauben. In der Wüste, wenn du an dich selbst nicht glaubst, kannst du auch nicht an Gott glauben, kannst auch Gott nicht erleben. Deshalb, in der Wüste musst du anfangen, Gott ernst zu nehmen. Gott in dir und Gott den Schöpfer. Wenn Gott gegenwärtig ist, plötzlich fließt Wasser. Ich denke nur, viele Menschen sind verzweifelt und verzagen und sagen, Gott, warum bin ich hierher gekommen? Ich denke nur an die Hagar, die mit dem Ismael dort in der Wüste war. Hagar liegt auf dem Boden und weint und heult und sagt, was habe ich verbrochen, als dass ich jetzt hier ausgetrieben worden bin, dass ich hier sterben muss und liegt. Und dann sagt eine Stimme, Hagar, du liegst auf der Quelle. Steh auf. Hagar, du liegst auf der Quelle. Steh auf, da ist ja ein Brunnen. Viele Leute schlafen auf der Quelle und wissen nicht, dass die Quelle gerade unter ihnen ist. Dass gerade Wasser unter ihnen ist. Und du und dein Sohn stärkt dich und ihr sollt leben und ihr sollt nicht sterben. Viele geben sich auf und wissen nicht, dass sie auf der Quelle liegen. In der Wüste. Plötzlich findest du mitten in der Wüste Ströme. Der Staat Israel hat in der Sinai-Wüste unheimlich viel Wasser aus der Urzeit, aus der Eiszeit gefunden, unterschwellige Quellen, die muss man jetzt anbohren und die kann man für Jahre als Wassertrinkquelle verwenden oder auch um die Felder zu begießen. Unter der Erde steckt so viel drin, das muss nur freigesetzt werden in der Wüste. Als ich mal im Frühjahr mal durch Israel fahre und ich wollte in der Wüste dann, wir waren in der Wüste, dann sagen die Leute, wo ist die Wüste? Die Wüste grünt, es hat gerade vorhin geregnet. Wenn ein Tropfen Wasser bringt die Wüste zum Blühen, ein Segen Gottes, ein Wort des Herrn bringt unser Leben zum Grünen. Von Jesus heißt es einmal, so wie er hat noch niemand gesprochen, wie dieser. Weißt du, wenn plötzlich Jesus zu uns redet, plötzlich wird unser Horizont gesprengt, plötzlich merken wir, ich bin auf der Quelle oder über die Quelle, hier in der Wüste, plötzlich merke ich das Wirken Gottes, Gott spricht zu mir, so hat noch niemand zu mir jemand gesprochen. Weißt du, wenn du mal in der Wüste bist, redet Gott auf einer merkwürdigen Art und Weise, wie du es noch nie gekannt hast. Da brauchst du nicht so dröhnende Stimme. Nein, Gott spricht ganz leise und plötzlich so innerlich, du schmilzt, du vergehst in der Gegenwart Gottes. Wenn Gott gegenwärtig ist, plötzlich schießt was hoch in dir. Du musst nur schnell Papier nehmen und schnell dir aufschreiben, was gesagt wurde, was mitgeteilt wurde, denn du vergisst es nachher gleich. Weißt du, plötzlich alles wird wach. Die Wüste beginnt zu leben und meistens nachts. Gerade wo du passiv bist, ist Gott aktiv. Gerade wo du passiv bist, wo du sagst, also heute weiß ich nicht, da passiert gar nichts. Da passieren gewaltige Dinge. Plötzlich fließen lebendige Ströme von Wasser von dir. Du glaubst an Gott und du erlebst die Herrlichkeit des Herrn. Plötzlich in der Wüste siehst du die Wunderwerke Gottes und sagst, guck mal, was Gott aus diesen Dingen alles gemacht hat. Hier in der Wüste, egal wo, Berlin, Judäa, irgendwo Arabien, in der Wüste begegnest du Gott. Ich hab's vom Herrn empfangen. Du sollst von Gott Dinge bekommen in deinem Leben, dass du eine neue Auflage bekommst. Weißt du, für Paulus war das alte Leben vorbei. Er hat aufgehört, als Pharisäer zu leben. Seine Geschichte war vorbei. Er hat gemerkt, das ist nichts, das bringt nichts, da passiert nichts. Mit dem Judentum ist es aus und vorbei. Judentum ist dahingegeben. Die Römer sind da, das Land ist besetzt und so weiter. Und plötzlich begegnet ihm Jesus und mit Jesus beginnt sein Leben ganz neu. Plötzlich wird er der Missionar, der Heilsbringer, der Botschafter Gottes, plötzlich. Und du kannst auch dein Leben neu beginnen. In 2. Petrus 1, Vers 3 und folgende Verse. Durch seine göttliche Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem gottgefälligen Leben brauchen. Er hat uns berufen und gab sich uns zu erkennen in seiner Herrlichkeit und in seiner wunderwirkenden Kraft. Durch ihn haben wir wertvolle und unüberbietbare Zusagen erhalten. Wir sollen den Tod entrinnen und wir sollen einfach die Leidenschaften dieser Welt hinter uns lassen und so weiter. Und wir sollen teilhaben an der göttlichen Natur. Teilhaben. In der Wüste lernst du, teilzuhaben an Gott. Kreativ zu sein, schöpferisch zu sein, gläubig zu sein, inspirativ zu sein. 1. Mose 37, da heißt es, dass der Vater Jakob dem Josef einen bunten Rock nähte. Obwohl man ihm diesen Rock weggenommen hat, hat Gott doch aus ihm was gemacht. Du weißt, man kann die Menschen, deine Brüder und Schwestern, können dir deinen schönen Rock, deinen schönen Mantel, deine schöne Berufung, deinen schönen Beruf, dein schönes Kleid hier leben, nehmen. Sie können dir dein Leben zerstören. Das können sie. Menschen können dir dein Leben zerstören. Die können dir über dich Lügen verbreiten, deinen Ruf schädigen und so weiter, dich in eine Grube werfen und dich so wie Josef als Sklave nach Ägypten verkaufen. Aber Gott fing mit Josef was ganz Neues an. Mit Null. In der Wüste. Als Sklave. Gott fing was Neues an. Und vergiss den bunten Rock, den du von irgendjemandem bekommen hast. Das bunte Kleid und das Schöne, das, du denkst ja, das ist wirklich schön. Besteht aus vielen kleinen Stücken, dieser bunte Rock, so was der Vater Jakob ihm genäht hatte. Der hat sich viel Arbeit gemacht, aber Gott beginnt ganz neu an uns zu arbeiten, an Josef hier ganz besonders. Josefs Leben wurde noch farbiger, noch schöner, noch glanzvoller, als Gott anfing in seinem Leben zu wirken. Als Gott anfing, Geschichte mit ihm zu machen, dein Leben soll eine neue Blüte erfahren. Vielleicht hast du schon alles fertig, hast dein Testament geschrieben und deine Biografie geschrieben und schon alles abgerechnet und gesagt, das wird so und so und so und so gemacht und du erwartest nichts mehr. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir anfangen, nochmals was zu erwarten in unserem Leben, an etwas zu glauben, etwas vorzustellen. Weißt du, wir sollten Reisekataloge blättern. Manche blättern viel zu viel in der Bibel. Entschuldigung, aber die sollten mal Reisekataloge. Wir wollen mal in Urlaub fahren. Wir wollen mal den Berg besteigen. Reisekatalog. Lies mal Reisekatalog. Da wirst du inspiriert. Du wirst inspiriert, noch etwas zu unternehmen, noch etwas von deinem Leben zu erwarten. Oder irgendwie so Karrierebeschreibungen, versuch einmal verschiedene Berufe zu entdecken. Was könnte ich noch aus meinem Leben machen? Wozu bin ich geboren? Du sollst teilhaftig werden der göttlichen Natur. Fang an, über die göttliche Natur nachzudenken. Was ist das eigentlich alles? Göttliche Natur. Du sollst ein kleiner Gott werden. Dich so benehmen wie Gott, so reden wie Gott, so handeln wie Gott, so regieren wie Gott. Kann man das? Ist das nicht Gotteslästerung? Nein, Gott sagt, wir sollen teilhaftig werden seiner Natur. Und das ist für mich, dass ich so bin wie Gott, wie Jesus, wie der Heilige Geist. Manche Leute sagen, ach, das ist viel zu hoch. Aber das ist das Maß, was Gott uns angibt. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ich bin Gott und ihr sollt auch mein Ebenbild sein. Und Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir sein Ebenbild sind. Zähle das einfach das Göttliche in deinem Leben dazu. Du und Gott. Du und Gott. Weißt du, Gott gibt uns Schönheit. Du sollst nicht immer hässlicher werden. Weißt du, normalerweise, wenn man alt wird, da wird man runzlig, da gehen die Haare aus, da passiert das und das und das und das. Da bist du nicht mehr vielleicht so stramm und straff, aber entdecke die Schönheit in deinem Leben. Jetzt gilt nicht mehr die äußere Schönheit, sondern jetzt gilt die innere Schönheit. Nicht was unter der Haut ist, nicht was außerhalb der Haut ist, sondern was unter der Haut ist, der Inhalt. Entdecke die Inhalte deines Lebens. Zähle also das Göttliche einfach zu deinem. Nimm dir das Recht und zu sagen, ich erweitere meine Grenzen. Vielleicht wäre etwas für dein Leben, ich wandere aus. Aber wohin? Ich wandere aus. Manchmal ist es gut, dass wir auswandern und dass wir wieder mit Null anfangen. Aber ich wünsche das niemand. Weißt du, das ist unheimlich hart. Das ist unheimlich hart. Wir sind aus der Sowjetunion hierher gekommen mit 2 Koffer und 10 Leuten, 10 Personen. Und dann fingen wir hier mit nichts an. Weißt du, da bist du auf die Gnade anderer Leute angewiesen. Auf die Hilfe des Staates, auf die Unterstützung und so weiter. Man hat sich dann hochgerackert, aber das ist sehr mühsam. Weißt du, ich verstehe den Abraham, wo Gott sagte, zieh aus Ur in Chaldea, zieh aus in dein neues Land, das ich dir zeigen werde, zieh aus. Das war nicht leicht, das klingt so fromm, zieh aus, aber es ist unheimlich hart, alles zurückzulassen. Weißt du, zu sehen, da kommen Leute, die holen alles bei dir ab. Für uns, ich weiß noch wie heute, seht, die tragen die Blumentöpfe weg, die tragen das Bett weg, die tragen den Tisch weg, die tragen die Stühle weg. Obwohl wir nicht so viel hatten, aber plötzlich wird alles aus deiner Wohnung rausgetragen. Sogar die Waschlappen. Und die Reisen sind noch, wer was kriegt. Und so weiter und sagen, Frau Mutter, das ist das für mich, kann ich das haben? Weißt du, und dann verteilst du alles, du hast nichts. Nur das, was du auf dem Leib hast, das ist nicht leicht, auszuwandern. Der Herr war mit Josef, so ist die Geschichte. Also, der ist ausgezogen und Gott war mit ihm. Gott war mit ihm. Und wo er auch hinkam, weißt du, dort reifte er. Und Schönheit ist nichts anderes wie Reife. Innere Schönheit beginnt mit der Reifung, mit der persönlichen Reifung. Weißt du, du wirst flexibel. Er gab mir Schönheit statt Asche. Freudenkleid, Freudenöl. Nimm ständig an der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes zu. Das ist dieses Aufblühen. Aufatmen, auffahren. Also plötzlich ja, nicht mehr derselbe bist. Und es muss in unserem Leben, liebe Geschwister und Freunde, es muss einen Unterschied geben zwischen einst und jetzt. Vor meiner Bekehrung, nach meiner Bekehrung. Gewiss, du wirst nicht sofort merken, was da passiert ist. Aber es sind einige Sachen, die sollte man sofort merken. Also jetzt lebe ich ganz anders. Jetzt atme ich ganz anders. Jetzt laufe ich ganz anders. Jetzt rede ich ganz anders. Ich habe eine ganz andere Sprache. Rechne mit deiner alten Natur ab und lass dir was Neues von Gott schenken. Und das ist, wenn du bekehrt bist, ein Einst und ein Jetzt. Ein Neues ist im Werden. Rechne Gott zu deinem Besitz. Mein Gott und ich. Mein Gott und ich. Mein Gott und ich. Und in 2. Petrus 1, Vers 11 heißt es, dann werdet ihr nie vom rechten Weg abweichen. Wenn du mit Gott rechnest, teilhaftig bist der göttlichen Natur, wirst nie vom rechten Weg abkommen. Und Gott wird einen herrlichen Empfang für dich bereiten. Du wirst also nicht ins Leere laufen, sondern du wirst merken, diese Blüte, aus dieser Blüte wird noch was und wird Frucht tragen. Gott hat gute Gedanken mit dir und er will das Beste für dein Leben. Sein Herz, sein Vaterherz schlägt für dich. Er sagt, ich liebe dich, ich stehe für dich und er möchte, dass du glücklich bist. Der verlorene Sohn, denk an seine Geschichte. Alles vermurkst, alles verloren, alles verlebt. Und dann kommt er nach Hause und der Vater gibt ihm eine neue Chance. Und Bekehrung und Wiedergeburt und Geistestaufe und Heiligung und so weiter ist die neue Chance in unserem Leben. Ich bekomme eine neue Chance vom Vater. Ich kann nochmals anfangen. Nochmals bei Null. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Der verlorene Sohn. Fang wieder bei Null an und du darfst es. Und vielleicht erst am Schluss deines Lebens, aber du kannst ganz neu anfangen. Auch wenn du 40 Jahre ganz woanders gelebt hast. Du kannst ganz neu anfangen. Gott ist dein Partner und er hat sich verpflichtet, von seinem Wort her zu dir zu stehen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein und ich werde dich nicht verlassen. Egal wo du hingehst, egal was da passiert, ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Weißt du, es gibt ein Ding in deinem Leben und das, du vergisst gern, wo du herkommst, für was du da bist, wozu Gott dich geschaffen hat, wozu du berufen bist. Weißt du, Gott hat dir einen Geist gegeben, seinen Geist und in diesem Geist ist da alles drin, in deinem Lebensbuch, da ist alles drin enthalten. Du bist für einen Zweck geschaffen und das sollst du finden. Und vielleicht dieses Jahr war nichts in deinem Leben, aber das nächste Jahr zur neuen Blüte. Weißt du, da vergeht eine Zeit, du musst mal eine Zeit vergehen lassen, du musst von Dingen Abstand finden und dann wieder ganz von vorne, ganz neu anfangen. Gott will dir eine neue Chance geben, und zwar heute, jetzt und hier, dass du sagst, ich mache einen Punkt hier, ich mag nicht mehr weiter so leben, wie ich bisher gelebt habe, ich will mich verändern. Du musst nur wissen, in welche Richtung. Ich will mich verändern. Und die Richtung muss dir dein Herz angeben, die Richtung muss von Gott sein. Du brauchst diese Geistesleitung, dass du weißt, also wo Gott dich hinbringen will, was hat er von dir gewollt. Weißt du, wir kommen so leicht auf Abwege. Weil wenn wir nicht auf die Stimme Gottes hören, werden wir verführt, werden wir irgendwie so rausgerissen aus dem Leben und all den Dingen und plötzlich, ja, was ist mein Leben? Es waren zwei Mönche, die wollten wissen, wo ist Gott zu finden. Diese zwei Mönche machen sich auf den Weg und während sie so nachdachten, jeder in seine Zelle, wo er saß, im Kloster, sie dachten nach, wo ist die Gegenwart Gottes, wo erleben wir? Und da fielen sie in Ekstase und dann haben sie eine lange Reise gemacht, rund um die Welt. Und sie haben die Welt gesehen und haben sie überall gesehen, das ist nicht der Ort, wo Gott begegnet. Und das ist auch nicht der Ort und so weiter. Und als sie dann fast am Ende ihrer Traumreise waren, plötzlich wachen sie auf. Und weißt du, wo sie sich gefunden haben? In der Klosterzelle. Wieder da, wo sie ausgegangen sind. Dort will Gott begegnen, an dem Ort, wo du gerade bist. Nicht, wo du nicht bist und wo du gerne wärst, sondern da, wo du bist. Du kannst eine Weltreise machen. Deshalb habe ich gesagt, studier Reisekataloge. Da, wenn ich dort wäre, irgendwo im Meer, im stillen Ozean oder in Bahamas oder auf Hawaii, wenn ich dort wäre, nein, dort ist kein Paradies. Die nehmen die Leute nicht nur aus. Das kostet sehr viel Geld, schon allein das Hinkommen. Und weißt du, und plötzlich wachst du wieder auf wie diese beiden Mönche. Hier ist Gott in der Klosterzelle. Das habe ich gar nicht gedacht. In der Einsamkeit, da wo du allein bist, wieder mit deinem Gott, wo du mit deinem Gott redest. Gott muss dich wieder zu dir selbst führen, zu dir selbst zurück. Schreib mal einen Brief an dich selbst. Probier mal, wie das klappt, so ein Brief an dich selbst. Lieber Johannes. Und dann schreibst du alles, was du dir selber sagen wolltest. Und dann merkst du, was dabei aus dieser Geschichte rauskommt. Schreib dir einen Brief mal. Probier's mal. Halt dir selber mal eine Predigt. Versuch einmal, etwas für dich zu schreiben. Ich habe mal jemand gesagt, also jemand wollte den Sinn seines Lebens finden. Dann habe ich gesagt, hör mal, schreib du deine Beerdigungspredigt für dich selber. Was soll am Grab gesagt werden? Was möchtest du, dass am Grab gesagt werden soll? Was soll der Redner sprechen? Manchmal haben die Leute so eine Rede vorbereitet, dass sie das und das und das und das gesagt haben möchten. Ist das okay? Was möchtest du bei deiner Trauerfeier, dass dort am Grab gesagt wird? Hat viel geschlafen. Hat Fernsehen geguckt. Oder wie mir jemand sagt, er war sehr musikalisch. Und dann frage ich, ja, was hat er gespielt? Klavier, Akkordeon, Geige und so weiter. Radio gehört. Die ganze Zeit Radio gehört. Er war sehr musikalisch. Verstehst? Was würdest du in deinem Brief schreiben, einen Brief an dich selber adressiert? Weißt du, schau dir mal im Spiegel. Die Bibel spricht dafür, wir sollen uns im Spiegel beschauen und nicht weggehen und dann vergessen, wie wir ausgesehen haben. Wir sollten also wirklich uns genau beobachten. Fang einmal für dich selbst zu beten. Nicht nur für die anderen, für dich selbst. Was würdest du für dich selbst für ein Gebet sprechen? Was brauchst du? Was fehlt dir? Weißt du, dein Leben soll zu einer neuen Blüte kommen. Fang an, dich selbst zu segnen. Manche verfluchen sich selbst. Oh, verflucht sei der Tag meiner Geburt. Mehrmals haben wir in der Bibel solche Leute. Jeremia und Hiob. Weißt du, dass dem Hiob so schlecht ging, ist, weil er seinen Geburtstag verfluchte. Er hat sich gewünscht, werde ich bloß nicht geboren. Jeremia hat nur deshalb Probleme gehabt und heulte die ganze Zeit, der weinende Prophet, nur weil er sich selbst verflucht. Verflucht sei der Tag meiner Geburt. Schreib mal einen Brief an dich selbst. Lies mal selber mal die Leviten vor. Und sag, mein lieber Kerl, pass auf. Halt dir selber mal so den Spiegel vor. Und sag mal dir selbst die Meinung. Also ich predige manchmal mir selber, stehe vor dem Spiegel und probiere, wie das klappt. Und dann die Grimasse und schau zornig oder ernst oder herausfordernd oder fröhlich. Weißt du, wie möchtest du Gott begegnen, wenn du dir selber nicht begegnen kannst? Oute dich mal selbst. Sag mal, was in dir alles drinsteckt. Dein Leben soll zu einer neuen Blüte kommen, wozu du fähig bist. Liste mal auf deine Fähigkeiten. Und dann merkst du, wozu du allem fähig bist und wozu du nicht fähig bist. Sag deine Wünsche. In der Bibel heißt es, hoffe auf den Herrn, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Aber wenn du keine Wünsche hast, oute mal, schreib mal auf und sag, was du gerne unterdrücken möchtest, was du gerne weghaben möchtest, was du gerne erledigen möchtest, was du auf keinen Fall in deinem Leben duldest. Du solltest mehr mit dir selber beschäftigt sein, nicht nur mit den anderen Leuten, nein, mit dir selber. Sag mal dir selbst, wie du dich selbst missbrauchst und ausnützen lässt und mit dir Hampelmann machen lässt und dich ausnützen lässt von jedermann und kommandieren lässt und so weiter. Sag den Leuten, sag dir selber und ich verbiete mir ein für alle Mal, dass der mir was sagt, ich nehme das nicht an. Ich akzeptiere das nicht. Du musst hart werden, innerlich. Ich lasse mir nichts vormachen. Ich lasse mich nicht verstümmeln. Ich lasse mich nicht beschneiden von euch. Weißt du, du musst dir selber sagen, wie du selbst immer wieder fühlst. Versuch mal, deine Gefühle zu beschreiben. Weißt du, Gott soll dich segnen. Was denn? Weißt du, und segne, was du bereitet hast. Nein, du musst es zubereiten und Gott muss den Segen darüber sprechen. Du musst das Essen machen und auftischen und servieren und dann sagen, Herr, segne diese Speise. Gott will, dass du Wirklichkeit wirst, dass du Wirklichkeit bist, dass dein Leben aufblüht, dass dein Wort in deinem Leben wahr wird. Und was für ein Bibelwort soll sich an dir erfüllen? Was für Verheißung Gottes? Und wo kannst du Gott ebenbildlich werden? Wo kann Gott sich in deinem Leben verwirklichen? Er soll ja zur neuen Blüte dein Leben bringen. Aber was sollst du werden? Willst du ein Tulpe werden? Narzisse? Rose? Was willst du werden? Maiglöckchen? Schneeglöckchen? Überleg einmal, was soll aus dir werden? Und mal dein Leben mal so vor Gott aus. Mal deine Umstände, deine Situation aus. Du bist ja ein Wunschkind Gottes. Und wie soll sein Wunschkind aussehen? Weißt du, du sollst dich als Gottes Kandidat, als sein Favorit dich sehen und betrachten. Jesaja 51, Vers 3. Gott wendet sich hier zu seinem Volk zu und sagt, aus den Trümmern lässt du wieder alles neu entstehen. Das verwüstete Land machst du zu einem Garten. Es wird blühend und fruchtbar sein wie das Paradies. Freude und Jubel sollen erschallen. Und man wird dem Herrn Danklieder bringen. Versuch einmal, aus den Trümmern, steh mal auf, schüttel mal den Staub ab. Bau mal was aus deinen Trümmern. Versuch einmal, die Ziegel zu putzen. Also bei uns aus den ganzen Ruinen nach dem Krieg hat mein Vater, also auf jeden Fall, ich musste auch mitarbeiten, haben wir eine Axt genommen und da muss man die Ziegel entmörteln. Und diese Ziegel wurden wiederverwendet. Und das ging, also das wurde dann mit dem Wagen wieder heimgefahren und irgendwo dann verkauft. Man hat sogar die Ziegel weiterverkauft. Man kann die Trümmer noch gebrauchen. Heutzutage natürlich muss alles neu sein. Neue Ziegel, aber wir haben die noch entmörtelt und sauber gemacht und dann wiederverwendet. Und in deinem Leben kann vieles wiederverwendet werden, wenn du zu neuen Blüte kommst. Deshalb, aus den Trümmern lässt du was Neues entstehen. Das ist biblisch. Aus der Ruine, aus dieser Katastrophe, aus dem Chaos lässt du was Neues entstehen. Wieder Harmonie. Deine Wüste, deine Wildnis, dein Chaos soll wie ein Garten Eden sein. Ein wohlgeordneter Platz, ein gesegneter Platz, ein herrlicher Platz, ein angenehmer Platz. Dein Leben soll das werden. Ein glücklicher Platz, wo man Lieder singt, wo man fröhlich ist. Ein Ort der Wonne, ein Ort des Segens. Das soll dein Leben werden, zu einer neuen Blüte. Aber es kommt nicht von nichts. Weißt du, du musst schon deinen Beitrag leisten. Aus den Trümmern soll entstehen. Und erst wenn Gott kommt und Gott eingelassen wird und Gott erlaubt wird, mach du was jetzt. Hilf mir. Herr Gott, hilf mir. Vater im Himmel, hilf mir. Du sollst immer Gott um Hilfe bitten. Das ist, wie wir mit Gott zusammenarbeiten. Nicht, mach du das, nein, hilf mir. Gott muss uns helfen. Er ist unser Helfer. Und wir müssen Gott viel mehr um Hilfe bitten und dann wird es passieren. Herr, hilf mir. Nicht, mach du das. Gott wird überhaupt nichts machen, er macht nie was. Ich habe noch nie gesehen, dass Gott was gemacht hat, aber er hat immer mir geholfen. Er hat mir Kraft gegeben, hat mir Freude gegeben, hat mir Mut gegeben, hat mir Kühnheit gegeben und ich bin losgegangen. Und plötzlich ist was daraus geworden. Gib mir dieses Gebirge und dann musst du das einnehmen. Weißt du, Josua hat nur gesagt, Kaleb, nimm, das gehört dir und jetzt musst du kämpfen und jetzt musst du die Stadt einnehmen. Und wenn du Mut hast und dir was zutraust, wirst du was erreichen. Dein Leben soll zu einer neuen Blüte kommen. Wie kann das passieren? Erinnere dich an die alten Zeiten, guten Zeiten. Weißt du, nicht an die schlechten, an die guten Zeiten. Erinnere dich an die früheren Zeiten, wie Gott früher war, wie deine Väter Gott erlebt haben, wie deine Vorfahren Gott erlebt haben. Erinnere dich an die frühere Vergangenheit, so wie in der Bibel die Geschichte uns beschrieben wird. Erinnere dich darüber und dann merkst du, den hat er geholfen und dem hat er geholfen und jenen hat er geholfen. Warum sollte er mir nicht helfen? Was Gott einem was getan hat, kann er auch dem anderen, dem zweiten tun. Gott ist ein gerechter Gott. Und versuch einmal mit Gottes Hilfe, mit Gottes Gnade etwas aus deinem Leben zu machen. Mit deiner Hilfe. Geschwister, und das ist mir so groß. Mit seiner Hilfe. Wir sind hier nur mit seiner Hilfe. Wir bauen sein Reich nur mit seiner Hilfe. Wir dienen den Menschen nur mit seiner Hilfe. Mit unserer Kraft sind wir gar bald und sehr schnell verloren. Weißt du, die Erlösung, die hat der Herr getan und jetzt mit seiner Hilfe leben wir ein Gott wohlgefälliges Leben. Mit seiner Hilfe. Und plötzlich gestaltet Gott uns. Und weil wir Gott erlauben und wir mitarbeiten mit ihm, passiert was. Und du sollst nicht denken, dass es jetzt alles vollendet ist. Nein, das ist erst der Anfang. Wir sind erst Ganz am Anfang. Vielleicht 0,2 und 0,3. Verstehst du, wir sind erst am Anfang. Wir sind noch nicht richtig aus dem Null rausgekommen. Wir sind nichts, aber wir sind was im Werden. Entweder die Wüste erobern wir oder die Wüste erobert uns. Entweder schaffen wir das oder wir schaffen es nicht. Vergesst nicht den Herrn, sagt Moses oder Gott zu Moses oder durch Moses. Vergesst nicht den Herrn. Werdet nicht übermütig. Jetzt geht alles, jetzt haben wir alles erreicht. Nein, wir sollten einfach weitermachen. Weitermachen da, wo wir angekommen sind. Das, was wir erreicht haben, dein Leben soll zu einer neuen Blüte werden. Und warte, bis die Blüte aufgeht. Versuch nicht, die Blüte gewaltsam zu öffnen, sonst wird diese Blüte nie aufgehen. Du wirst Pech haben. Und du wirst dich wundern, warum geht mein Leben nicht auf? Viele Christen versuchen gewaltsam, die Blüte aufzumachen. Mit fremder Hilfe. Mit irgendwelchen Tricks. Nein, wenn du richtig stehst, wenn richtige Nahrung da ist, der richtige Saft da ist, richtige Umstände da sind, die Blüte wird von selbst aufgehen. Dein Leben wird zu einer Blüte, zu einer neuen, schönen Blüte werden, wenn die Umstände alle stimmen und du Geduld hast. Hör auf, die ganzen frommen Tricks und sagst, jetzt mache ich so. Jetzt muss ich ein Seminar besuchen, wie heile ich Kranke oder wie prophezei ich, wie kann ich weissagen oder wie kann ich reich werden. Weißt du, Gott wird dafür sorgen, dass dir diese Dinge von selbst kommen. Plötzlich geht die Blüte auf. Manche sind auch so Nachtblütler. Die gehen nachts so richtig auf. Plötzlich nachts. Plötzlich blühst du in der Nacht. Und blühst du vielleicht nur einen Tag oder eine Nacht. Und dann ist es vorbei. Aber du gehst auf. Und manchmal muss man 10 Jahre warten, bis die Blüte überhaupt aufgeht. Und die Blüte da ist. Werd nicht übermütig. Versuch nicht eigenmächtig. Versuch nicht irgendwie selber was zu machen, sondern arbeite mit Gott. Geh mit Gott im Gleichschritt. Geh mit Gott in einen Gleichschritt. Und er wird dich beschützen und er wird helfen, dass du nicht ausgedorrt bist und dass du schwach bist und so weiter. Nein, er wird dich stärken. Und mit seiner Hilfe wirst du aufgehen. Und zwar eines Tages wirst du vor Gott aufgehen. Und das ist das Große. Vielleicht wirst du hier auf dieser Erde nie so richtig als Blüte aufgehen. Und ich bezweifle, wann ist meine Sternstunde und wann ist deine Sternstunde? Wir wissen das gar nicht. Wahrscheinlich unsere Sternstunde ist erst, wenn wir bei Jesus sind. Da werden wir erst unsere Sternstunde erleben und dann werden wir sagen, es ist Herrlichkeit gewesen. Und mein Leben ist voller Herrlichkeit. Und was hier unten war, das war nur so ein wilder Trieb. Letztendlich, wenn du genau hinguckst, du verdankst nichts dir selber. Es ist alles Gnade. Alles Gnade. Und deshalb warte, bis die Blüte aufgeht, von selbst aufgeht. Gottes Dinge gehen von selbst auf. Gottes Segnungen vermehren sich von selbst. Da musst du nicht extra noch irgendwelche frommen Sprüche sagen. Gott wirkt von selbst. Gott hat die Wüste uns verheißen, zum Garten zu machen. Von selbst. Gott trägt das Volk Israel durch die Wüste von selbst. Die müssen sich selbst nicht sorgen, wo ist die nächste Bäckerei? Gott gibt es Manna, Wasser und Wachteln. Und sie mussten nur aufsammeln. Und sie mussten nur Gott gehorchen. Und sie mussten das tun, was er gesagt hat. Jesaja 55, Vers 7. Wer umkehrt und zum Herrn kommt, den wird er wieder aufnehmen und überschütten mit Güte und Erbarmen. Wer zum Herrn kommt, den wird er überschütten. Überleg einmal, dein Leben soll überschüttet werden, dass du sagst, danke, Herr, mir reicht's. Als ich gelernt habe, Zehnten zu geben, und am Anfang habe ich immer so am Hungertuch genagt. Ihr wisst ja, was es so ist, man hat nicht genug, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und so, aber dann ist mir groß geworden, so als junger Christ, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Tu das, mach das. Manchmal ist es sehr schwer gefallen, den Zehnten zu geben. Du glaubst gar nicht, wie schwer, wenn du nur ein bisschen verdienst und kleinen Gehalt hast und sonst was, ist es schwer. Aber ich habe gesagt, ich tue es. Ich tue es und ich weiß, Gott wird segnen, wenn ich Geld brauche. Und tatsächlich dann, als ich irgendwo in einer Situation war und wirklich in einem Engpass war, hat Gott die Fenster des Himmels aufgetan. Und das tut er immer wieder. Und ich erlebe, wie Gott die Fenster des Himmels auftut. Wenn du etwas von Gott haben willst, musst du dich zuerst mal in Gott investieren. Einbringen. Kehrt um zu mir. Und ich will euch mit dem Segen überschütten. Gott überschüttet die Seinen, bedeckt sie sogar mit dem Segen, aber sie müssen mitmachen. Du liegst auf der Quelle und merkst es nicht einmal wie Hagar. Wenn du den Herrn einmal richtig entdeckt hast, dann wirst du überschwemmt von der Herrlichkeit Gottes. Und du sagst, mein Gott, Halleluja, wie habe ich es doch bei dir so gut. Und ich möchte gar nicht mehr tauschen. Gott will dich mit seiner Güte überrumpeln, einfach überschütten. So eine Welle, eine Lawine soll dein Leben bedecken von seiner Herrlichkeit. Dass du einfach sagst, oh Herr, es ist so gut bei dir. Und dann erinnerst du dich auch in Krisenstunden später, wenn irgendetwas anders kommt. Mein Gott kann. Bei Gott ist alles möglich. Mein Gott kann. Es geschieht Großes, wenn man Gott ernst nimmt. Nicht, wenn man nur religiös ist. Vergiss, hör auf mit diesem ganzen religiösen Quatsch. Mach ernst mit Gott. Und das ist mit deinem Herzen, mit deiner Seele, mit deinem Geist. Weißt du, der Herr will deine Seele erfüllen. Und wenn es in deiner Seele voll ist, wird dein Geist voll von Gott sein. Und dann wird auch bis in den Fingerspitzen und Zehenspitzen wird die Herrlichkeit Gottes sein. Und lass die Frömmler sein. Halt dich an deinen Gott. Dein Leben kommt zu einer neuen Blüte. Egal, was die Leute sagen. Weißt du, du bist extrem oder fanatisch oder du spinnst. Weißt du, bei den Leuten bist du gleich überspannt, wenn du etwas mehr tust als sonst. Und die fangen an, dich zu kritisieren. Aber Gott will dich überschütten. Und ich profitiere vom Segen Gottes. Und was die machen, ist mir vollkommen egal. In Jesaja 35, Vers 1 heißt es, die Steppe soll sich freuen und das dürre Land soll glücklich sein. Die Wüste soll jubeln und blühen. Mit Bäumen soll sie bedeckt sein, jauchzen sollen sie und vor Freude sollen sie schreien. Das ist geistliches Leben. Nicht nur Halleluja. Halleluja! Da wachen Leute auf. Die sollen schreien vor Freude. Die sollen hochspringen vor Freude. Herrlich soll's wie aus Libanon werden, so prächtig wie Karmel und die Scharon-Ebene. Das soll herrlich sein. Die Wüste soll blühen und jubeln. Weißt du, was das ist? Blühen und jubeln. Du kannst nicht fassen. Weißt du, so unfassbar. Gottes Wege sind ungewöhnliche Wege. Deshalb, die Wüste soll voller Bäume sein, ein ganzer Wald, wie der Libanon. Dein Feind, die Widersacher, die werden es nicht fassen, nicht begreifen können. Im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch. Deine Einöde, deine Leere, deine Einsamkeit wird zur Herrlichkeit. Wenn Gott bei dir ist, dann ist deine Wüste ein Paradies, dann ist deine Mansarde ein Paradies, dann ist dein Kellerloch ein Paradies. Wenn Gott das Zentrum deines Lebens ist, dann ist dein Leben in einer Oase, du bist umgeben von sicheren Mauern. Wo Gott ist, dort ist der Himmel. Und wo Gott nicht ist, ist die Hölle. Die Hölle und der Teufel. Ganz einfach, braucht man gar nicht viel diskutieren. Himmel und Hölle. Da, wo Gott ist, ist Herrlichkeit. Und wo Gott nicht ist, ist Trübsinn und Trübsal. Weißt du, Paradies ist für mich Weite und nicht Enge. Paradies ist für mich Herrlichkeit. Die Wüste soll voller Bäume sein, voller Tiere soll sogar sein, voller Leben soll es sein. Weißt du, in der Arche haben die Leute keinen Mangel gehabt. Und warum sollst du Mangel haben? Wir werden morgen, wenn wir über Amalek sprechen werden, weißt du, die größte Sorge, was der Mensch immer hat, ist Lebensunterhalt, die Versorgung. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Wo werden wir wohnen? Wie wird es uns gehen? Und so weiter. Und das ist, wo wir unser Leben lang kämpfen, überleben. Amalek kommt immer, wenn etwas knapp wird. Also dieser Amalek nur für euch, nur nebenbei. Wüste grünt, sobald Gott sich offenbart und sich manifestiert. Unser Gott macht alles neu. Halleluja. Mach dein Leben zum Gartenland. Praise Gott. Menschen fangen an zu träumen und Menschen haben dann plötzlich wieder Hoffnung und Wünsche. Menschen, die plötzlich Gottes begegnet sind, sie fangen an zu fantasieren. Und du darfst es richtig fantasieren. Weißt du, und du darfst über deine Grenze hinausgehen und kannst sagen, jetzt fängt was Neues an. Weißt du, du erlebst Gott in deinen dunkelsten Stunden. Machst Gottes Erfahrung in der Wüste. Da siehst du die Sterne. In der Wüste siehst du die Herrlichkeit Gottes, die Verheißungen Gottes. Und bevor die Wüste zum Blühen bringt, weißt du, zuerst einmal werden die blinden Augen geöffnet, plötzlich merken die, du da, mein Gott ist da, mein Herr ist da. Und in der Wüste siehst du deine Berufung dann plötzlich, da brennt der Busch und der verbrennt wieder nicht. Verstehst? Du siehst also die Kleinigkeiten, was du gar nicht sonst beachten würdest. Dieser brennende Busch, was soll denn das? So, da merkst du plötzlich die Kleinigkeiten. Und Gott muss dir die Augen öffnen, dir die Neugier schenken und dir die Neugier dir wecken. Unser Leben ist so verdunkelt, so verfinstert, so verwüstet, weil wir Gott vergessen haben. Wir sind nicht mehr das, was wir sein sollten. Deshalb führt Gott uns zuerst raus aus der Stadt, aus dem Ghetto oder aus den Umständen, wo wir sind, und führt uns hinein in ein Land. Ja, das haben wir gar nicht gedacht, dass wir dorthin gehen. Weißt du, du musst die Israeliten angucken. Wenn du so die Bibel nimmst und hinten, die meisten Bibeln ist eine Karte meistens dort, so der Weg der Kinder Israel, so wie die durch die Wüste gezogen sind. Weißt du, das sinkt nicht direkt auf ins gelobte Land, sondern er sinkt noch tiefer und tiefer und tiefer in die Wüste hinein. Bis zu dem Berg Gottes, bis zum Berg Sinai, wo Gott sich offenbarte. Also es geht nicht einen direkten Weg nach Hause, an der Küste entlang. Nein, es geht runter in den Süden. Gott will uns begegnen. Und auf jeden Schritt und jeden Tritt will er uns nahe sein. Und der Gerechte soll dann grünen und blühen wie ein Palmbaum. Wir glauben nicht an Höllenfahrt, sondern an Himmelfahrt. Nicht von an Abstieg, sondern an Aufstieg. Gott will, dass wir nach vorne gehen und nicht nach hinten gehen. Und deshalb bring dein Leben zu einer neuen Blüte. Bring sie in die Gegenwart Gottes und sag, Herr, hier ist mein Leben. Ich will noch einmal, gib mir noch einmal Gnade. Gib mir noch einmal meine Kraft. Vielleicht hat der Teufel dich fertig gemacht. Denk an Simson, die Augen ausgestochen, er tritt die Mühle der Philister und ist ein Gespött. Und viele Menschen sind ein Gespött für ihre Umgebung. Ja, und du wolltest Christ sein, du wolltest fromm sein und du wolltest glauben, was ist aus dir geworden? Tritt die Mühle der Philister, nur weil er da mit der Delilah gespielt hat. Und da kam in diesem Zustand dieser Simson, seine Augen wurden ausgestochen. Aber dann feiern die Philister ein großes Fest für ihren Gott Dagon. Und dann sagen sie, und jetzt bringen wir auch den Starken noch da, den Simson. Und mit dem machen wir noch ein Theater. Und der soll uns vorführen, ob er noch die Kraft hat. Und die haben nicht gewusst, dass seine Haare wieder gewachsen sind, dass er wieder Kraft bekommen hat. Und dann ist er in diesem Dagon-Tempel, in diesem Götzentempel. Und dann fragt er den Jungen, der ihn führt, sag mal, wo sind die zwei Säulen von diesem Tempel, die Hauptsäulen? Zeig mir, lass mich fühlen, wo sind die Säulen? Und dann, das Gebet ist sehr wichtig, wenn dein Leben zu neuen Blüte kommen soll. Dann betet Simson und streckt seine Hand aus und sagt, mein Gott, lass mich noch einmal deine Kraft erleben. Lass mich noch einmal deine Kraft erleben. Und dann zieht er dann die Säulen zusammen und die Kraft wird offenbar und da sterben über 3000 Philister. Das heißt sogar in der Bibel, an diesem Tag starben mehr Leute als in seinem ganzen Leben an Philister, also wo er da gekämpft hat, gestorben sind. Also noch einmal, Gott, lass mich noch einmal deine Herrlichkeit erleben. Noch einmal. Der Teufel hat dir vielleicht die Augen ausgestochen, hat dir deinen Beruf kaputt gemacht, hat dir deine Familie kaputt gemacht, hat alles kaputt gemacht, verstehst? Und jetzt sag noch, sprich einfach dieses Gebet heute Abend mir nach einfach. Gott, lass mich noch einmal deine Kraft spüren. Lass mich noch einmal deinen Geist spüren. Lass mich noch einmal deine Herrlichkeit spüren. Noch einmal. Vielleicht hast du noch nie gespürt in deinem Leben, aber Gott will sich in einer mächtigen Art und Weise wie noch nie sich offenbaren. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Weißt du, ich habe lang genug, sagt Simson, die Mühle der Philister getreten. Ich habe lang genug, war ich eingesperrt. Herr, recht du dich für meine beiden Augen und lass mich noch einmal deine Herrlichkeit erleben. Deine Macht, deine Stärke. Gott will etwas Neues in deinem Leben tun. Und das Neue auch in dir vollenden. Nicht nur, dass du aufblühst, sondern nein, aus dieser Blüte soll auch mal Frucht werden. Du sollst aufleben, aufatmen und auffahren. Das ist, was Gott will. Gott will deine Hände stärken. Noch einmal, Gott, lass mich mutig und kühn sein. Lass mich das sein, was du wolltest, wozu ich geboren bin. Denn der Simson war ja ein Gottgeweihter. War ein Gottgeweihter. Aber diese Weihe verspielt, verpasst. Noch einmal. Und dann greift er ein. Lass uns aufstehen. Lass uns zusammen sagen, lieber Vater, lass uns noch einmal deine Kraft erleben, den Heiligen Geist erfahren. Lass uns noch einmal die Salbung spüren, die Petrus spürte, die die Aposteln erlebten. Ich will noch einmal deine Herrlichkeit sehen. Bete weiter und bitte Gott, dass dir deine Augen geöffnet werden, dass du noch einmal die Größe Gottes siehst, dass du die Wunder Gottes siehst, dass du noch einmal die Führung Gottes erlebst, wie die Israeliten erlebten. Noch einmal, Gott, wir bitten es von ganzem Herzen und ich bete von ganzem Herzen, dass auch hier in Deutschland die Menschen noch einmal erleben, deine große Macht und Herrlichkeit, dass die Menschen noch einmal auf die Knie gehen und dich suchen und dich finden und dass die Menschen noch einmal die Heilung und die Wiederherstellung erleben an Seele, Geist und Leib. Herr, wir haben so viel Religion in unserem Lande, aber wir brauchen deine Salbung, deine Kraft, deinen Geist. Gieß noch einmal deinen Geist aus, Herr. Halleluja, Halleluja. Gieß noch einmal deinen Geist aus. Lass unser Leben zu neuer Blüte kommen. Lass unseren Glauben neu aufblühen. Diesen glimmenden Docht willst du nicht auslöschen. Und das geknickte Rohr willst du nicht abbrechen, Herr. Oh, schür wieder neues Feuer in unseren Seelen, in unseren Herzen. Zünde an, Geist Gottes, einen neuen Steppenbrand in Europa, in dieser Welt, Herr. Die Welt ist reif dafür. Ich preise dich und ich bete dich und rühme deinen heiligen Namen. Herr, offenbar dich noch einmal, so wie du dich in der Geschichte des Volkes Israel offenbart hast. Noch einmal, Gott. Wir brauchen noch einmal deine Gnade. Halleluja, Halleluja. Amen.